Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit der Koreanischlehrerin an deutschen Gymnasien, Ko Jong-in. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Erster südkoreanischer Tanker verlässt nach Blockade der Straße von Hormuz Rotes Meer. Finanzminister sieht Südkorea als mögliche UN-Zentrale für künstliche Intelligenz. Regierung sieht wachsende Konjunkturrisiken durch Nahostkrieg. Ein südkoreanischer Tanker, der infolge der Sperrung der Straße von Hormuz festgesessen hatte, hat nun als erstes südkoreanisches Schiff das Rote Meer verlassen. Wie das Ministerium für Ozean und Fischerei am Freitag mitteilte, nahm das Schiff im saudi-arabischen Hafen Yanbu Rohöl an Bord und verließ anschließend sicher das Rote Meer. Es ist der erste Fall seit der Blockade der Straße von Hormuz, bei dem Rohöl über die Ausweichroute über das Rote Meer nach Südkorea transportiert wird. Das Rote Meer ist ein Operationsgebiet der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen. Wegen der Gefahr von Angriffen auf Schiffe wird empfohlen, das Gebiet möglichst zu meiden. Während der Passage überwachte das Ministerium das Schiff rund um die Uhr. Zudem hielt es direkte Kommunikationskanäle mit dem Tanker und der Reederei aufrecht, um die Sicherheit der Besatzung und des Schiffs zu gewährleisten. Südkorea könnte sich laut Finanzminister Ko Yong-chol langfristig zu einer KI-Zentrale der Vereinten Nationen entwickeln. Diese Einschätzung teilte Ko am Donnerstag bei einem Gespräch mit Korrespondenten in Washington mit. Er hält sich dort anlässlich des Treffens der Finanzminister und der Zentralbankgouverneure der G20 auf. Ko erklärte, die Weltbank habe in Südkorea bereits einen KI-Hub aufgebaut. Darüber hinaus hätten 6 Organisationen der Vereinten Nationen sowie die Asiatische Entwicklungsbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank beschlossen, ihre KI-Zentren ebenfalls in Südkorea anzusiedeln. Auch den Internationalen Währungsfonds und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wolle Seoul bitten, sich daran zu beteiligen. Zudem müsse sich die südkoreanische Industrie stärker auf KI-Speicherchips, Hochleistungsspeicher für Rechen- und Interferenzprozesse sowie Leistungs- und Sensorhalbleiter konzentrieren. Sobald der Krieg im Nahen Osten ende, werde der Umbau der südkoreanischen Wirtschaft in den Bereichen KI und Energie rasch Fahrt aufnehmen, sagte Ko. Die südkoreanische Regierung sieht infolge des Kriegs im Nahen Osten zunehmende Risiken für die Konjunktur. Zu dieser Einschätzung kommt das Finanzministerium in seinem am Freitag vorgelegten Konjunkturbericht Green Book für April. Demnach haben die geopolitischen Risiken durch den Krieg im Nahen Osten zuletzt zugenommen. Damit seien auch die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft gestiegen. Die Einschätzung fiel damit deutlich schärfer aus als im März. Damals hatte die Regierung noch von Sorgen wegen wachsender Abwärtsrisiken gesprochen. Nach Angaben der Regierung bleiben die Ausfuhren, insbesondere bei Halbleitern, robust. Auch die Binnennachfrage und der private Konsum hätten sich zuletzt verbessert. Der Krieg im Nahen Osten könne jedoch die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen belasten. Zudem könnten steigende internationale Ölpreise die Inflation anheizen und die Belastung der privaten Haushalte erhöhen, hieß es. Der asiatisch-pazifische Raum ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds vom Energieschock infolge des Kriegs im Nahen Osten stärker betroffen als andere Regionen. Das erklärte der IWF am Donnerstag bei der Vorstellung seines Konjunkturausblicks in Washington. Als Gründe nannte er die hohe Energieintensität der Region, ihre starke Importabhängigkeit sowie ihre besondere Anfälligkeit für Störungen bei der Versorgung mit wichtigen petrochemischen Produkten. Der Öl- und Gasverbrauch in der Asien-Pazifik-Region mache etwa 4% des Bruttoinlandsprodukts aus, hieß es weiter. Das sei nahezu doppelt so viel wie in Europa. Infolge dieses Schocks dürfte das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum von 5% im vergangenen Jahr auf 4,4% in diesem Jahr zurückgehen. Zugleich werde die Inflation von 1,4% auf 2,6% steigen. Mit Blick auf Südkorea erklärte der IWF, das Land weise eine ähnliche Anfälligkeit auf wie Asien insgesamt. Zugleich seien die makroökonomischen Rahmenbedingungen sehr solide. Die Regierung habe zudem sehr aktiv reagiert, um die Folgen des Schocks abzumildern. Die USA haben ihr KI-Exportprogramm nun auch für ausländische Unternehmen geöffnet. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die am Donnerstag im US-Amtsblatt Federal Register erschienen ist. Mit dem Programm will die US-Regierung ihre Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz sichern. Die dem Handelsministerium unterstellte International Trade Administration rief Industriekonsortien dazu auf, Vorschläge für umfassende amerikanische KI-Exportpakete einzureichen. Daran könnten sich auch ausländische Unternehmen beteiligen. Der Schritt wird als Reaktion auf Stellungnahmen gewertet, die unter anderem Samsung Electronics und SK Hynix im vergangenen Jahr abgegeben hatten. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte Präsident Donald Trump per Dekret dazu aufgerufen, ein solches Exportprogramm voranzutreiben. Im Mittelpunkt standen dabei KI-Technologien aus den USA, die einheimische Produktion sowie die weltweite Übernahme amerikanischer KI-Technologien, Standards und Governance-Modelle. Nordkoreas Militär hat südkoreanische Satelliten seit mehr als einem Jahrzehnt wiederholt durch Störsignale angegriffen und damit ihren Betrieb beeinträchtigt. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Vereinigte Generalstab dem Abgeordneten Yoo Young-won von der Partei Macht des Volkes vorgelegt hat. Demnach führte das nordkoreanische Militär seit Beginn der 2010er Jahre bis Mitte 2024 wiederholt Störangriffe auf südkoreanische Militär- und zivile Satelliten durch. In mehreren Fällen kam es dadurch zu Beeinträchtigungen im Betrieb der Satelliten. Nach Angaben des Generalstabs hielten die Auswirkungen jedoch nur jeweils kurze Zeit an. Sobald ein Störangriff erkannt worden sei, habe das Militär Gegenmaßnahmen eingeleitet. Der entstandene Schaden sei daher gering geblieben, hieß es. Zwei US-Bürger sind wegen ihrer Unterstützung von nordkoreanischen IT-Kräften zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Mittwoch mitteilte, halfen die beiden Männer Nordkoreanern dabei, unter falscher Identität Stellen bei amerikanischen IT-Unternehmen zu bekommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich um die aus dem Bundesstaat New Jersey stammenden US-Bürger Kejia Wang und Xinjing Wang. Sie wurden wegen Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und zur Geldwäsche zu Haftstrafen von 9 Jahren bzw. 7 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Die beiden betrieben sogenannte Laptop-Farmen, ein Verbund von Computern, über die sich im Ausland befindliche Personen aus der Ferne als US-Bürger ausgeben konnten. Auf diese Weise ermöglichten sie es Nordkoreanern, Remote-Stellen bei US-Unternehmen anzutreten. Betroffen waren mehr als 100 US-Firmen, darunter globale Großkonzerne sowie Unternehmen mit Aufträgen aus dem Verteidigungsbereich. Die Gewerkschaft von Samsung Electronics hat ihre Streikdrohung für Mai bekräftigt, falls die Gespräche über die leistungsbezogene Vergütung ins Stocken geraten. Das erklärte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz vor der Konzernzentrale in Seoul. Zunächst plant die Gewerkschaft am kommenden Donnerstag vor dem Pyeongtaek-Campus des Unternehmens eine Großkundgebung ihrer Mitglieder abzuhalten. Sollten die Verhandlungen über das System der Leistungszulagen scheitern, will die Gewerkschaft ab dem 21. Mai für 18 Tage in den Vollstreik treten. Der Gewerkschaftsvorsitzende Choi Sung-ho sagte, die Arbeitnehmervertretung fordere seit Ende vergangenen Jahres die Abschaffung der Obergrenze für Leistungsboni sowie die Einführung eines transparenten Vergütungssystems. Das Unternehmen habe darauf bislang lediglich mit Einzelmaßnahmen reagiert. Samsung Electronics beantragt am Donnerstag beim Bezirksgericht Suwon eine einstweilige Verfügung gegen rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahmen. Das Unternehmen argumentierte, dass bei einem Stillstand der Produktionslinien der Wiederanlauf der Halbleiterwerke mehr als einen Monat in Anspruch nehmen könnte. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 17. April To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Gestern auf dem Weg nach Hause habe ich auf der Straße eine Geldklammer mit einer Ausweiskarte und Bankkarten gefunden. Die Karten lagen zerstreut um die Klammer lose auf der Straße. Nach der Ausweiskarte zu beurteilen, war es ein Oberschüler gewesen und auch die anderen drei Karten waren auf seinen Namen ausgestellt. Ich vermute, dass die Geldklammer samt Karten aus der Tasche gefallen ist und der Schüler das nicht gemerkt hatte. Ich habe also erst einmal alles eingesammelt und war am Überlegen, wo ich das jetzt am besten abgeben könnte. Ein älterer Herr, der etwa zur selben Zeit dort angekommen ist wie ich, sprach mich daraufhin an und schlug vor, es entweder in einen Briefkasten zu werfen oder bei der Polizei abzugeben, da sich gleich in unserem Apartmentkomplex eine kleine Polizeistation befindet und ich keine Ahnung hatte, wo der nächstgelegene Briefkasten ist, entschied ich mich natürlich für die Polizeistation. Dort wurde dann alles angenommen und ich hoffe, der Besitzer konnte sich später freuen.
Ja, unsere lieben Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht fragen, Briefkasten? Wieso Briefkasten? Tja, in Korea können Bankkarten und Personalausweise, die gefunden werden, von dem ehrlichen Finder einfach in den Briefkasten geworfen werden. Dann kümmert sich die Post um die Rückgabe an die Besitzer oder die Karten gehen an die Kreditkartenfirma oder die Bank. Dafür muss man nicht extra zum Postamt, man kann die Fundsachen einfach so, wie sie gefunden wurden, in einen Briefkasten werfen. Allerdings gibt es heute nicht mehr so viele Briefkästen wie früher. Die Zahl der Briefkästen in Südkorea ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Im Jahr 2020 waren es noch über 10.000, im Jahr 2025 nur noch knapp 8.000 landesweit. Es scheint so, als ob der rote Kasten, einst ein vertrautes Symbol im Stadtbild, allmählich ausgedient hätte.
Doch nun ziehen diese Briefkästen aus einem ganz anderen Grund wieder die Aufmerksamkeit auf sich. 2023 wurde ein Pilotprojekt in der Stadt Sejong umgesetzt, die Briefkästen auch als Sammelpunkte für alte Medikamente zu nutzen. In der Regel sollte man alte Arzneimittel über die dafür vorgesehenen Tonnen entsorgen, die meistens bei den Ämtern in den jeweiligen Bezirken und Vierteln zu finden sind. Auch manche Apotheken sind zur Rücknahme bereit, aber nicht alle. Kurz gesagt, für viele ist das richtige Entsorgen von alten Arzneimitteln einfach zu umständlich. Das Pilotprojekt in Sejong sah deshalb vor, dass jeder die abgelaufenen Medikamente in einer Tüte mit der Aufschrift Arzneimittel zur Entsorgung einfach in den Briefkasten werfen kann. Allein im ersten Jahr wurden über die Briefkästen mehr als 16.500 Einheiten Altmedikamente gesammelt. Danach stieg die Zahl rasant an. Bis Ende letzten Jahres wurden bereits knapp 143.000 Einsendungen über Briefkästen und Postschalter registriert. Aufgrund des Erfolgs wird das Projekt gerade auch auf andere Städte ausgeweitet.
Auch Kaffeekapseln werden von der Post eingesammelt. Man trennt einfach den Kaffeesatz ab, gibt die leeren Aluminiumkapseln in einem speziellen Rücksendeumschlag und wirft diesen in den Briefkasten. Der Postbote holt sie ab und leitet sie an Recyclingunternehmen weiter. Im vergangenen Jahr gab es über 11.200 solcher Einsendungen. Auch ausgediente E-Zigarettengeräte können seit kurzem über die Briefkästen abgegeben werden. Die Nationale Post hat sich dafür unter anderem mit dem Umweltministerium und Philip Morris Courier zusammengeschlossen. Die Entsorgung funktioniert ähnlich. Man steckt das alte Gerät in einen speziellen Umschlag und wirft ihn ein. Die Post sammelt die Geräte und übergibt sie dem Recycling. Da diese Geräte Batterien und elektronische Bauteile enthalten, war ihre Entsorgung im normalen Hausmüll bisher oft ein Umweltproblem.
Für dieses neue System wurde der sogenannte Öko-Briefkasten eingeführt. Dieser ist immer noch rot wie die ursprünglichen Kästen, aber verfügt über getrennte Einwurfschlitze für normale Briefe und für die Rücksendeumschläge mit Altmedikamenten oder Kapseln, um Verschmutzungen zu vermeiden. Außerdem wurde das Design so angepasst, dass nun auch Päckchen hineinpassen. Im vergangenen Jahr wurden bereits 97 dieser neuen Kästen in Teilen von Seoul und Sejong aufgestellt. Für dieses Jahr ist geplant, 500 komplett neue Öko-Briefkästen zu installieren und weitere 500 alte Modelle durch die neuen zu ersetzen. Die roten Kästen werden uns damit erhalten bleiben, auch wenn immer seltener Briefe darin landen.
Ja, nun wollen wir uns aber unserer Post, also der Post unserer Hörerfreunde, zuwenden. Und da beginnen wir erst einmal mit der digitalen Post. Über die German-Adresse haben sich gemeldet Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangyan ATS 909X und Grundig Satellit 2100 mit Teleskopantenne am 8. April mit SINPO 54545 und am 10. April mit SINPO 43433 gehört hat. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der zu seinem Reuter RDR 50C eine 13 Meter Drahtantenne Mini-WIP und die GRAN GS2 Antenne für den Kurzwellenempfang am 10. April eingesetzt hat. Dazu kommentierte Herr Müller: Heute extra die dritte Antenne wieder installiert und siehe da, Top-Empfang.
Auch am 11. April sei der Kurzwellenempfang großartig gewesen, bis hoch auf S9 plus 40, so Herr Müller. Herr Müller hatte außerdem noch eine Frage, und zwar hat er einen Videoclip auf YouTube gefunden, in dem das Lied Morgentau der koreanischen Sängerin Yang Hee-in gespielt wird. Darin ist zu sehen, wie die Sängerin das Lied vor einer Gruppe schwarz gekleideter Frauen singt. Herr Müller fragte uns dazu: Man sieht im Video ausschließlich Frauen, größtenteils in schwarzer Kleidung. Vielleicht sind sie in Trauer. Das Lied ist offenbar von 1971. Zu dem Zeitpunkt war der Krieg ja fast 20 Jahre vorbei. Was bedeutet das?
Ja, wir konnten leider nicht herausfinden, wo genau und zu welchem Anlass das Video aufgenommen wurde. Es handelt sich aber nicht um trauernde junge Frauen, sondern ganz einfach um normale junge Schülerinnen in ihren Schuluniformen. Die Sängerin scheint also einfach in einer Schule vor oder mit den jungen Schülerinnen zu singen. Diese Art der Schuluniform für Schülerinnen war in Korea bis in die 70er Jahre hinein typisch. Die Jacke und der Rock waren gewöhnlich schwarz oder indigoblau. Unter der Jacke trug man noch eine weiße Bluse mit einem breiten Kragen, der über den Jackenkragen geschlagen wurde. Zu der Zeit waren die Schuluniformen ziemlich einheitlich, anders als heute. Heute sind sie so verschieden, dass man direkt an der Uniform erkennen kann, zu welcher Schule sie gehört. Mit dem Zeitungsausschnitt, der zwischen den Videoaufnahmen eingeblendet wird, wird übrigens erklärt, dass das Lied Morgentau 4 Jahre nach seiner Veröffentlichung aus unbekannten Gründen von der autoritären Regierung unter Präsident Park Chung-hee verboten wurde. Erst nach der Demokratisierung Ende der 1980er Jahre wurde dieses Verbot aufgehoben.
Dann haben wir auch eine E-Mail von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems erhalten, der am 10. April wieder störungsfrei übers Internet gehört hat. Zum Thema Wetter schrieb er uns noch: Ostern war bei uns sehr schön und es gab an einigen Tagen schon frühsommerliche Temperaturen. Aber heute hat sich das Wetter wieder geändert. Vormittags gab es wieder Schneeschauer und die Tagestemperaturen lagen bei plus 2 Grad. Aber ja, es ist ja April, der macht ja bekanntlich, was er will. Mal Regen, mal Schneefall und dann wieder Sonnenschein.
Na, wir hoffen, dass es diese Woche bei Ihnen wieder etwas frühlingshafter aussieht, lieber Herr Schanzer. Vielleicht hilft unser Musikstück, das wir jetzt hören, Sai mit dem Stück Sawol, das Han Hessal, warme Aprilsonne.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps nach längerer Zeit wieder einmal etwas umfangreicher, schreibt Herr Kröpke. Es geht los mit zwei Spielfilmen, beide von Erfolgsregisseur Bong Joon-ho. Am Sonntag, dem 19. April um 23.35 Uhr gibt es im ersten Programm der ARD den Oscar-Preisträger Parasite aus dem Jahr 2019 und am Freitag, dem 1. Mai um 23.15 Uhr zeigt Dreisat wieder einmal Snowpiercer aus 2013.
Dokumentationen über Nordkorea gibt es wieder auf ZDF Info gleich zweimal am Montag, dem 20. April von 18.45 Uhr bis 0.40 Uhr und am Donnerstag, dem 30. April von 12.45 Uhr bis 18.45 Uhr. Neben älteren Beiträgen gibt es auch neuere Dokumentationen aus dem Jahr 2025. Zwei neue Folgen aus der Reihe Die Macht der Kim-Dynastie tragen die Titel Im Bündnis mit China und Russland und Propaganda für die Diktatur. Zu sehen sind die neuen Folgen am Montag, dem 20. April ab 22.25 Uhr und am Donnerstag, dem 30. April ab 17.15 Uhr.
Die zweiteilige Naturdokumentation Naturjuwel Südkorea gibt es unter dem Titel Länder, Menschen, Abenteuer mehrmals auf ARD Alpha zu sehen. Die beiden Folgen Kragenbären, Kimchi und Klosterleben und Xinan und die 1004 Inseln gibt es zu sehen am Dienstag, dem 21. April um 16.45 Uhr und um 20.15 Uhr, am Mittwoch, dem 22. April um 16.45 Uhr und schließlich am Sonntag, dem 26. April um 9.45 Uhr und um 10.30 Uhr.
Zwei musikalische Radiotipps schließen die Medientipps für heute ab. am Freitag, dem 24. April um 20.03 Uhr führt das SWR-Symphonieorchester im Abendkonzert live das Violinkonzert D-Moll Opus 47 von Jean Sibelius auf. Solist ist der südkoreanische Violinist Inmo Yang, der mit diesem Stück 2022 den Sibelius-Preis in Helsinki gewonnen hat.
Musikalisch geht es weiter am gleichen Tag um 23.03 Uhr auf BR Classic. In der BR Classic Jazz Time spielt die koreanische Jazzpianistin Ji-hae Lee mit ihrem Quintett aus Saxophon, Trompete, Bass und Schlagzeug Eigenkompositionen, Jazzklassiker und Musical-Melodien im Jazzstil.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und von uns gibt es auch noch zwei Hörtipps. Als erstes möchten wir Sie auf die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Dieses Mal hören Sie ein Interview mit Go Yong-in, die in Deutschland koreanisch lehrt.
Ja, sie hat den gleichen Vornamen wie ich. Sogar unsere Nachnamen klingen ähnlich.
Ja, ich dachte eben auch, Go Yong-in, Do Yong-in, ist das ein Druckfehler? Aber dich kennen wir ja mittlerweile.
Heimlich.
Also so ähnlich, es gibt, manchmal kommt es ja vor, dass Namen genau gleich sind, aber so ganz ähnlich.
Ja, das ist, selten. Schon, ja, Go ja. Und Do, also die Nachnamen an sich sind auch sehr ziemlich selten. Obwohl mein Nachname ist noch seltener.
Noch seltener. Ja, Frau Go unterrichtet in Deutschland koreanisch, nicht nur im Rahmen von Nachmittagsangeboten, sondern hat das Fach auch als regulären Unterricht an ihren Schulen etabliert und engagiert sich darüber hinaus in weiteren Bildungseinrichtungen für die Verbreitung der koreanischen Sprache. Im Interview erzählt sie über diesen Prozess und auch über das wachsende Interesse deutscher Schülerinnen und Schüler an der koreanischen Sprache und Kultur.
Am kommenden Freitag, dem 24. August, hören Sie noch einmal die Sondersendung Hallo Monika zum Tag des Rundfunks aus dem Jahr 2020. In der Sendung wird ein Blick auf die kulturelle Vielfalt der koreanischen Gesellschaft geworfen und zum Nachdenken angeregt, wie ein Umgang miteinander möglich ist, der nicht durch Diskriminierung und Vorurteile geprägt ist.
Ja, soweit dazu. Und bei uns geht's jetzt weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucker haben sich gemeldet Horst Hildebrand aus Deutschland, der uns auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x5 am 11. April gehört hat und gerne alle Redaktionsmitglieder und Zuhörer grüßen möchte. Und Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 10. April einen Kurzwellenempfang von Sinpo 55444 verzeichnet hat. Dazu kommentierte er noch: Um 20.11 Uhr UTC traten Morsezeichen während der Sendung auf. Wegen der sehr guten Signalstärke störten diese aber kaum.
Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns am 10. April mit seinem R2 HF Plus mit Areal 50 Dipolantenne mit Sinpo 54444 empfangen hat. Dieses Mal erzählte er uns von einem kulinarischen Erlebnis. Und zwar: Im letzten Monat waren wir mal wieder koreanisch essen in einem koreanischen Barbecue-Restaurant. Dieses Mal haben wir uns getraut, eine gemischte Fleischportion mit 7 unterschiedlichen Fleischsorten zu bestellen und diese am Tisch über Holzkohle zu grillen. Das Fleisch war roh und teilweise auch eingelegt. Dazu gab es auch eine Schere, um das Fleisch grillgerecht zu schneiden. Zum Fleisch wurde eine schier unendliche Auswahl an Beilagen mit eingelegten Meeresfrüchten, vielen Salaten und fermentierte Gemüsesorten, Kimchi und Suppen serviert. Wir haben 2 Stunden langsam gegessen und viel erzählt. Die Gaststätte war unter der Woche rappelvoll und es gab eine Menge Servicepersonal, das auch während des Grillens immer mal schnell zu Hilfe kam. Das war ein sehr schöner, erlebnisreicher Abend, den wir auf jeden Fall wiederholen wollen.
Mhm, ja. Ja, und die Schere darf in so einem Grillrestaurant in Korea wirklich auf keinen Fall fehlen. Vielleicht für deutsche Besucher am Anfang ein bisschen ungewohnt. Mhm. Außerdem schrieb uns Herr Winkler noch: So langsam hat sich der Frühling bei uns eingenistet. Die hoffentlich letzten Schneeschauer sind abgezogen und wir haben sogar schon mal auf unserer Terrasse in der Sonne Kaffee getrunken. Vielen Dank für Ihre Sendungen, die immer noch sehr gut und zuverlässig zu hören sind. Ja, und wieder ein Reel des Instagram-KBS-Kanals hat es mir angetan. und zwar über das deutsche Dorf in Korea. Mir kam da die Erinnerung an die Zeit mit Ludwig Strauß Kim und seiner Frau, die dort gewohnt haben. Und ich erinnere mich an die schönen Hörertreffen beim deutsch-koreanischen Freundeskreis in Mainz. Das ist natürlich auch schon lange her.
Ja, ich glaube, ein Hörertreffen gab es tatsächlich schon seit einer Weile nicht mehr.
Ja.
Das Video über das deutsche Dorf in Namhae im Süden Koreas wurde vor ein paar Tagen auf unserem Instagram-Kanal veröffentlicht. Das Dorf wurde 2003 fertiggestellt für koreanische Bergarbeiter und Krankenschwestern, die in den 1960er und 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland entsandt wurden und nach vielen Jahren wieder nach Korea zurückkehren wollten, um dort zu leben. Mit seiner Architektur und Atmosphäre erinnert das Dorf an diese besondere Verbindung zwischen Korea und Deutschland, die auch das kleine Museum über die Geschichte der koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern in Deutschland hervorhebt. Das Dorf gehört heute zu den beliebtesten Touristenattraktionen in der Region.
Dann haben wir über die Schneckenpost wieder mehrere Postkarten von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi erhalten, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Dieses Mal schrieb er uns unter anderem Folgendes. Vorletztes Jahr habe ich eine Reise in Deutschland gemacht. Im Supermarkt habe ich viele verpackte Tofu-Angebote gesehen. Auf einer Messe für Bio-Lebensmittel in Nürnberg wurden ebenfalls verschiedene Tofu-Sorten präsentiert, wie zum Beispiel Tofu-Nuggets, Tofu-Pizza, Tofu mit Basilikum und auch Mandelgeschmack. Es scheint in Europa eine wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zu bestehen, aber es soll nur wenige Orte geben, an denen man das auch kaufen kann. In Japan gibt es zum Beispiel viele kleine Tofu-Hersteller, die sich aber mit dem Export ihrer Produkte schwer tun. Hat die koreanische Tofu-Industrie Pläne, ihren Export zu expandieren?
Ja, das ist wohl in Arbeit. Das koreanische Lebensmittelunternehmen Pulmon, das vor allem für seine Tofu-Produkte bekannt ist, hat zum Beispiel vor kurzem in den USA einen Rekordumsatz verzeichnet und baut seine Fabriken in den Staaten entsprechend aus. Durch diesen Erfolg ermutigt hat sich das Unternehmen nun den europäischen Markt als nächstes Exportziel vorgenommen. Nicht nur Pulmon, sondern auch andere koreanische Lebensmittelhersteller ziehen aber Berichten zufolge auf europäischen Lebensmittelmessen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich.
Pulmuwon brachte übrigens 1984 zum ersten Mal in Korea Tofu in einer hygienisch dichten Verpackung auf den Markt. Davor war es üblich, ein Stück Tofu direkt in einem Tofuladen auf dem Markt zu kaufen. Dort bekam man das rechteckig geschnittene Stück Tofu in Zeitungspapier eingewickelt oder es wurde in eine dünne Plastiktüte gesteckt. Die Hygiene ließ dabei oft zu wünschen übrig. Und Tofu wird auch ziemlich schnell schlecht. Die allerersten hygienisch abgepackten Tofu-Stücke von Pulmuwon waren daher eine kleine Sensation. Dieses Produkt wurde scherzhaft auch als Raumschiff-Tofu bezeichnet, weil der Tofu-Block zusammen mit frischem Wasser in einer festen Kunststoffverpackung versiegelt wurde, sodass das Ganze wie ein UFO aussah. Später kam dann der heute üblichere Plastikbehälter.
Tofu ist wie auch in anderen Regionen Asiens aus der koreanischen Küche einfach nicht mehr wegzudenken. Vor allem der Wellness-Trend hat Tofu noch stärker in den Mittelpunkt gerückt, da er kalorienarm, aber reich an Proteinen und Mineralstoffen ist. In Korea gibt es sehr viele Arten von Tofu, die auch auf verschiedenste Weise zubereiten werden, meistens als Beilage zum Reis oder Zutat eines Eintopf- oder Suppengerichts. In der ersten Staffel der Netflix-Unterhaltung Culinary Class 4 gab es eine Tofu-Mission, bei der die Köche gezeigt haben, was man mit Tofu alles machen kann. Dazu gehörte auch eine Salatsauce aus Tofu, die danach in sozialen Medien und vor allem unter Diättreibenden viral ging.
Ja, diese Soße lässt sich übrigens auch ganz einfach zu Hause selbst zubereiten. Dafür brauchen Sie erst einmal 150 Gramm Tofu, 3 Esslöffel Sesam, 2 Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Zitronensaft, einen Esslöffel Honig, einen Esslöffel Erdnussbutter und etwas Pfeffer. Dann alles in den Mixer geben und cremig mixen. Schon ist die Soße fertig. Die eignet sich gut als gesunder Gemüsedip. Also dann, guten Appetit! Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Monitor Andreas Möglich in Berlin, Anita Hoffmann in Meßkirch, Cornelia Gieske in Basel, Frank Bresonik in Gladbeck und David Theile in der Schweiz. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute zum Geburtstag.
Es folgen noch nachträgliche Geburtstagsgrüße an Monitor Bernd Seiser. Monitor Erich Kröpke schreibt nachträglich herzliche Glückwünsche und alles Gute an Bernd Seiser zu seinem Geburtstag am 7. April.
Monitor Volker Wilschrey schrieb uns, Bernd Seiser denkt immer an so viele Hörer, aber leider gerät dann sein eigener Geburtstag in Vergessenheit. Ich möchte Sie daher bitten, das nachzuholen. Bernd hatte am 7. April Geburtstag und ich möchte hiermit nachträglich herzlich gratulieren und alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit wünschen. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz für unser schönes und völkerverbindendes Hobby, lieber Bernd.
Ja, auch von uns nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, lieber Herr Seiser. Und natürlich auch nochmal ein dickes Dankeschön für die wöchentliche Geburtstagsecke. Mitfeiern möchten wir heute mit dem Song Happy von Day6.
Yeah.
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dils. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Anhamyon ande. Anhamyon ande heißt auf Deutsch wörtlich so viel wie könntest du das nicht lassen oder könnte ich das nicht lassen. Tatsächlich entspricht es aber dem Deutschen muss das wirklich sein oder muss ich das wirklich machen? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man hat mit Kampfsport angefangen und soll gegen seinen Erzfeind Kim Tak-soo kämpfen. Choi-era macht sich Sorgen und versucht, Tung-man davon abzuhalten. Doch Tung-man erklärt dir, warum dieser Kampf so wichtig ist.
"네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 좀 안 하면 안 돼? 그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 아, 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.
나 하루도 잊은 적 없는데?"
An einer Stelle sagt Era hier, "안하면 안 돼? Muss das wirklich sein?"
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
Mit "안 하면 안 돼" kann man zum einen versuchen, sein Gegenüber von etwas abzuhalten. 노래 좀 안 하면 안 돼? 미안해, 방해됐구나. Musst du die ganze Zeit singen? Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hier noch ein Beispiel. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼? 어, 노력할게. Musst du dich immer so aufregen? Okay, ich versuche es nicht zu machen. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
Zum anderen kann man damit auch um Erlaubnis oder Zustimmung bitten, wenn man etwas nicht machen möchte. 오늘 약은 해야 해? 안 하면 안 돼? 오늘 약속이 있어. Wir müssen heute Überstunden machen. Muss das wirklich sein? Ich bin verabredet. Hier noch ein Beispiel. 우리 오늘 운동하러 가자. 안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. Lass heute zum Sport gehen. Muss das sein? Ich bin zu müde. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. 우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. Diesmal sprechen wir mit Ko Jung-in, Koreanischlehrerin in Deutschland. Sie unterrichtet Koreanisch nicht nur im Rahmen von Nachmittagsangeboten, sondern hat das Fach auch als regulären Unterricht an ihren Schulen etabliert und engagiert sich darüber hinaus an weiteren Bildungseinrichtungen für die Verbreitung der koreanischen Sprache. Im Gespräch heute geht es um die Einführung von Koreanisch als reguläres Schulfach in Deutschland, das wachsende Interesse deutscher Schülerinnen und Schüler an koreanischer Sprache und Kultur, sowie um ihre persönlichen Einsatz für die Förderung des Koreanischunterrichts. Guten Tag, Frau Go. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
안녕하세요. Guten Tag. Mein Name ist Jung-in Go. Ich unterrichte Koreanisch am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz und am Gymnasium Marie Curie in Hohenneuendorf. Mein Ziel ist es, dass meine Schülerinnen und Schüler nicht nur die Sprache lernen, sondern auch ein umfassenderes Verständnis für die koreanische Kultur entwickeln. Ich freue mich sehr, heute in diesem Interview über meinen koreanischen Unterricht sprechen zu dürfen.
Dankeschön. Sie unterrichten Koreanisch nicht nur als AG, richtig, oder Nachmittagsangebot, sondern auch als reguläres Schulfach. Wie kam es dazu, dass Koreanisch an Ihrer Schule offiziell ins Curriculum aufgenommen wurde?
Am Anfang gab es Koreanisch nur als AG, der Arbeitsgemeinschaft, ne? Aber doch das Interesse meiner Schülerinnen und Schüler war viel größer als erwartet. Und auch die Eltern und die Schule waren sehr positiv überrascht. In den Gesprächen mit der Schulleitung habe ich immer wieder betont, wie pädagogisch wertvoll Koreanisch ist und welches Potenzial der Unterricht hat. Mit der ständigen Unterstützung des Koreanischen Erziehungsinstituts in Deutschland konnte Koreanisch schließlich als Wahlpflichtfach eingeführt werden. Am wichtigsten war das Vertrauen der Schulleitungen, die Unterstützung von KAIT und vor allem die große Motivation meiner Schülerinnen und Schüler.
Und wenn man fragen darf, wie läuft die Einführung eines neuen regulären Fremdsprachenfachs in Deutschland grundsätzlich ab? Welche Hürden mussten Sie vielleicht überwinden?
In Deutschland erfordert eine Führung einem neuen Fremdsprachen als ständiges Unterrichtsfach mehrere Verwaltungsschritte und die Genehmigung durch das Schulamt. Dazu gehören die Erstellung des Lehrplans, die Festlegung von Bewertungskriterien, die Auswahl der Unterrichtsmaterialien und die Überprüfung der Qualifikationen der Lehrkräfte. Also eine sehr systematische Vorbereitung. Also große Schwierigkeiten gab es zum Glück nicht, weil Schule und Schulamt sehr kooperativ waren. Aber allerdings musste ich für den Vertrag als koreanische Lehrerin eine große Menge an Unterlagen vorbereiten. Besonders aufwendig war es, alle relevanten Dokumente einschließlich der Zeugnisse von meiner Universität auf Deutsch beglaubigen zu lassen. Ich habe bezahlt dafür.
Stimmt. Es ist sehr teuer in Deutschland, die Beglaubigung.
Ja, sehr teuer. Es war sehr, aber kein Problem.
Wie reagieren deutsche Schülerinnen und Schüler auf das Angebot, Koreanisch als Schulfach zu wählen?
Die deutschen Schülerinnen und Schüler reagieren sehr positiv darauf, dass sie auch Koreanisch als Wahlpflichtfach auch belegen können, da sie nun ihren Lieblingsunterricht als ständiges Fach besuchen und dafür Noten erhalten, beteiligen sie sich aktiv, stellen viele Fragen und zeigen großes Interesse, nicht nur an der Sprache, sondern auch an der koreanischen Kultur. Hm. So ist die Unterrichtsatmosphäre sehr lebendig und es bereitet mir als Lehrerin große Freude zu unterrichten.
Neben dem regulären Unterricht engagieren Sie sich ja auch weiteren Schulen und Bildungsprojekten. Wir kennen uns ja auch durch die Berlin Sejongakdang Munawan, also die Kulturzentrum in Berlin. Und was motiviert Sie, sich so intensiv für die Verbreitung der koreanischen Sprache einzusetzen in Deutschland?
Ich habe diese Austauschaktivitäten gestartet, weil ich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler durch den direkten Kontakt mit koreanischen Gleichaltrigen Koreanisch und die koreanische Kultur kennenlernen. Hm. Durch Homestays und Schulbesuche in Korea können sie die Kultur, die sie bisher nur im Klassenzimmer mit mir kennengelernt haben, selbst erleben. Zu sehen, wie sie dabei gegenseitig ihre Kultur verstehen und enge Freundschaften schließen, ist für mich die größte Freude. Mhm. Tatsächlich steigt nach solchen Austauschen das Interesse meiner Schüler und Schülerinnen an der koreanischen Sprache und Kultur auf das Maximum.
Gibt es auch besondere Projekte oder kulturelle auch Aktivitäten, die Sie im Rahmen des koreanischen Unterrichts durchführen, wie zum Beispiel Austauschprogramme, vielleicht nach Südkorea oder Kulturveranstaltungen? Mhm. Das interessiert mich auch jetzt sehr.
Mhm. Mhm. Ja, okay. Im koreanischen Unterricht führen wir viele verschiedene Kulturprojekte durch.
Oh.
Zum Beispiel eine Sportwoche zur koreanischen Sprache und Kultur, koreanische Sprachkampf, Kalligrafie, K-Pop, Tanzunterricht und auch Online-Gemeinschaftsunterricht mit unserer Partnerschule in Korea.
Oh, Sie haben eine Partnerschule hier in Korea.
Ja.
Ah, das ist ja super.
Ja. Ja, und wir haben auch eine Partnerschule auch in Korea.
Ah, ja. Machen Sie auch Austausche, Direktaustausch aus Korea nach Deutschland?
Ja. Jedes Jahr wir besuchen Korea und die koreanischen Schüler und Schülerinnen besuchen uns jedes Jahr einmal.
Ich wünschte, dass wir das auch hätten. In meiner Schulzeit damals in 2018, 17, da gab es leider das nicht. Schade.
Ich wünschte. Ich habe angefangen.
Genau. Ach, ich bin ein bisschen zu früh geboren. Welche Herausforderungen also bringt der Koreanischunterricht in Deutschland mit sich, zum Beispiel im Hinblick auf Lernmaterial oder Prüfungsanerkennung?
Eine der größten Herausforderungen beim Unterricht von Koreanisch in Deutschland ist, dass es nicht so viele passende Lehrbücher gibt.
Stimmt.
Leider. Aber für Englisch Sprechende sind viele Materialien entwickelt, aber Lehrbücher auf Deutsch sind noch selten. Das ist sehr schade für mich. Mhm. Ja? Außerdem ist das Niveau und der Hintergrund der Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich, so dass es oft schwierig ist, aber den Unterricht entsprechend anzupassen. Um diese Herausforderungen zu meistern, arbeite ich eng mit der Schule, dem Schulamt und dem Koreanischen Erziehungsinstitut in Deutschland zusammen und verbessere jederzeit Unterrichtsmaterialien und Methoden.
Wenn Sie auf Ihr bisheriges Engagement zurückblicken, was war für Sie persönlich ein besonders bewegender Moment in Ihrer Karriere?
Es gibt jetzt viele schöne Momente. Aber am meisten berührt mich persönlich, wenn meine Schülerinnen und Schüler Koreanisch und die koreanische Kultur lernen und dabei richtig begeistert auch dann sind. Nach Schulpartnerschaften, Homestays oder kulturelle Projekten sehe ich, wie die Jugendlichen aus beiden Ländern sich gegenseitig verstehen, enge Freundschaften schließen und sogar ihre Familie verbunden bleiben, das erfüllt mich mit größter Freude. Sie sind echte kulturelle Botschafter und ich bin sehr stolz auf sie. Besonders berührend war es für mich, als meine ehemaligen Schülerinnen am Gymnasium Koreanisch gelernt haben und danach Koreanistik an der Universität studiert haben.
Oh, wow.
Ein direkter Weg in ihrem beruflichen Laufbahn.
Zum Abschluss, welche Entwicklungen wünschen Sie sich für die Zukunft des Koreanischunterrichts in Deutschland?
Sehr viel. Ich wünsche mir, dass der koreanische Unterricht in Deutschland weiter ausgebaut wird, an immer mehr Schulen als Wahlpflichtfach angeboten wird und schließlich auch als Abitur-Wahlfach fest eingeführt wird.
Wow, ja.
So hätten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Koreanisch und die koreanische Kultur systematisch zu lernen und dies mit ihrem Studieren und Berufswegen zu verbinden. Außerdem hoffe ich, dass Lehrmaterialien und Bewertungssysteme vielfältiger werden und Lehrerfortbildungen sowie Unterstützung gestärkt auch dann werden, damit qualitativ und hochwertiger koreanischer Unterricht dauerhaft eingeführt werden kann.
Ich meine, Korea ist ja auf dem Aufschwung und ist sehr, sehr berühmt in Deutschland und wird ja immer mehr. Deshalb, ich denke schon, dass Koreanisch vielleicht nicht mehr nur als Fremdsprache, sondern auch als Abiturfach vielleicht in den nächsten 10 Jahren.
Ja, das ist mein Ziel.
Auf jeden Fall anerkannt wird. Ja, vielen Dank, Frau Goh, für das Interview.
Ich wollte Ihnen auch dann ein letztes Satz auch dann weiter sagen.
Ja, bitte.
So, vielen Dank auch für den wunderschönen Interview mit Ihnen zusammen. Es hat mir sehr gut gefallen, heute das Interview geben zu dürfen. Als koreanische Lehrerin werde ich weiterhin mein Bestes geben, meine Schülerinnen und Schüler mit viel Liebe zu begleiten und Koreanisch mit noch mehr Engagement zu unterrichten. 감사합니다.
Vielen lieben Dank. 감사합니다, 선생님.
Sehr gerne.
Tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asingiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.